Seit dem Frühjahr konnten alle, die so mal über Land gefahren sind, mal auf irgendeiner Landstraße gefahren sind, sehen, wie die Landwirte und die Helfer der Landwirte unterwegs waren und verschiedene Sachen gemacht haben. So ein fleißiges Treiben konnte man sehen. Und unser schön gestalteter Gabenstrauß, der spiegelt etwas wider von dem, was seit dem Frühling auf den Feldern abgegangen ist. Das, was wir jetzt genießen dürfen, ist das Ergebnis von harter Arbeit. Mit viel Fleiß haben die Landwirte das Land bebaut, haben dann eine Ernte eingefahren und haben die Felder bestellt. So wollte ich die Kinder mal fragen, was machen denn die Landwirte und Landwirtinnen auf dem Feld? Was passiert denn da eigentlich? Was geht da ab? Michael? Und was? Vieles, genau. Sehen, umgraben und vieles, genau. Und ernten natürlich, ne? Da, sonst hätten wir ja jetzt hier nichts. Ja? Pflügen, genau. Und dann gibt es noch dieses Eggen, das ist dieses kleine Pflügen. Also mit diesen großen Maschinen heutzutage werden ja so große Plocken umgeschmissen und dann geht da so eine Egge drüber und die macht das alles nochmal so ein bisschen kleiner. Dann kann was reingepflanzt werden oder Samen gestreut werden. Aber dann ist das ja immer noch nicht bei, sagen wir mal, netto auf der Ladentheke. Das heißt, das muss zurückgebracht werden auf den Bauernhof, da wird das sortiert, dann wird das eingepackt, dann wird das zum Großmarkt gebracht und der Großmarkthändler verkauft das wieder an den Einzelhändler und der Einzelhändler muss das wieder auspacken auf die Ladentheke und dann endlich können wir das kaufen. Also das ist ein ganz schön langer Prozess, bis wir dahin kommen, dass wir das im Laden kaufen können. Aber wisst ihr was, diese ganze Arbeit der Menschen wäre umsonst, wenn es da nicht ein paar Faktoren gäbe, die dazu beitragen, dass das überhaupt wächst. Weil woher kommt dieses Wachstum? Warum ist das in diesem kleinen Samen angelegt, dass der wächst, dass der Blüten macht und dann aus den Blüten noch Früchte hervorkommen, die wiederum Samen enthalten, die man dann nächstes Jahr wieder einpflanzen kann? Das ist doch eine Gabe, die von jemand anders kommt. Und dann ist auch noch Regen und Sonnenschein entscheidend. Wenn nämlich kein Regen da ist, wir haben jetzt schon 3 Sommer ziemlich kräftigen Sonnenschein gehabt und leider zu wenig Regen, jedenfalls in manchen Teilen Deutschlands, da wird es schon eng. Da muss bewässert werden, damit dann überhaupt was kommt. Und eben auch zur rechten Zeit soll der Sonnenschein da sein. Und darum ist so ein Tag wie heute eine gute Gelegenheit, uns in Erinnerung zu rufen, dass wir einen haben, der das alles auch neben dem Fleiß der Landwirte zum Gedeihen bringt. Da ist Gott mit seiner Güte, dass wir heute die Gelegenheit haben, auch Danke zu sagen. Und dieser Ursprung des Erntedankfestes, den gibt es schon in vorchristlicher Zeit, also schon 2.000 bis 3.000 Jahre her. Da haben Leute an verschiedenen Stellen schon Erntedankfeste gefeiert. Das gab es im Römischen Reich, das gab es im großen Griechenland in der Zeit, also 400. Alexander hat ja dieses große griechische Reich gegründet sozusagen oder vergrößert. Da wurden schon Erntedankfeste gefeiert. Aber wo wir als Christen eigentlich so unser Erntedankfest hernehmen, ist eigentlich das Judentum. Und im Judentum, und da haben wir gerade einiges in diesem Text gelesen, da gab es bestimmte Feste. Da gab es zum Beispiel das Schavuot oder das Wochenfest oder Pfingstfest. Das wurde nach dem Beginn der Ernte gefeiert und dann das Sukkotfest, das Laubhüttenfest, das im Herbst so am Ende der Weinlese, also haben wir ja nicht ganz so viel, aber also auf jeden Fall haben wir hier eigenen Wein. Dieser sieht eher gekauft aus, aber dieser sieht eher aus, als wenn der hier in der Gegend auch gewachsen ist. Also nach dem Ende der Weinlese, wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Und diesen biblischen Ursprung, den haben wir eben gelesen bekommen, in 5. Mose 16 steht das. Und dieser Bibeltext, der zeigt, dass zwei ganz große Wallfahrten, also große Feste, ich sag mal, das ist der Urlaub der Juden gewesen. Die kannten ja noch nicht so Pauschalurlaube und sowas, sondern die haben einfach eigentlich von Gott verordnet bekommen, sich dreimal im Jahr auf den Weg zu machen. Israel ist nicht ganz so groß, man konnte das, deswegen wurden die auch eine Woche gefeiert, weil manche mussten ja ein bisschen länger anreisen. Es hat ein bisschen gedauert, da gab es noch keine schnellen Züge oder keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Autos, sodass sie dann diese Zeit hatten in Jerusalem, wie es hieß, den Platz, den Gott zur Verfügung gestellt hat, dass dort eben dann gefeiert werden sollte. Das erste war das Pfingstfest, das wurde 7 Wochen nach Beginn der Getreideernte gefeiert. Und in Israel ist es so, dass die Gerste tatsächlich schon im April, Anfang April sogar, reif wird. Und von da ab zählte man dann 50 Tage, Pente Coste Emera, also 50 Tage. Und danach wurde eben dieses Pfingstfest nach 7 Wochen gefeiert. Heute wird Shavuot in Israel durch eine Reihe großer Erntedankfeste gefeiert. Und da haben wir ein Bild, wo Kinder in Israel heute noch in weißen Kleidern sozusagen durch die Straßen laufen und den Dank ausdrücken, dadurch, dass sie halt mit verschiedenen Zweigen und sowas winken und Fahnen und sowas. Mit Kränzen sind sie in der Stadt unterwegs. Die Häuser sind mit bunten Farben und mit Bändern geschmückt. Also das ist wirklich für Israel immer noch ein großes Fest. Und das zweite ist das Laubhüttenfest. Das wurde im Oktober gefeiert, also so wie jetzt heute hier bei uns am Ende der Weinlese. Und da ist es so, dass alle männlichen Israeliten im Oktober zu diesem Fest nach Jerusalem sich aufmachen sollten, dahin pilgern sollten und in dieser Zeit in Hütten und Palmwedeln und Zweigen und Laubbäumen wohnen. Das wird teilweise noch tatsächlich so gemacht, aber meistens sind diese Palmwedeln nur so Beiwerk, sage ich mal. Ansonsten sind das auch grüne Folien heutzutage, wo sie dann ihre Hütten aufstellen. Aber sie bleiben dann tatsächlich in diesen 7 Tagen in diesen Hütten und übernachten dort, um sich zu erinnern an das, woran dieses Fest erinnern soll. Und wir können das nachlesen im 3. Mose 23 in den Versen 40 bis 43. Die möchte ich uns lesen. Da heißt es, ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus dem Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Das Besondere an diesem Fest ist, dass es nicht nur als Dank für die Ernte gefeiert wurde, sondern eben auch an diese Erinnerung durch den Durchzug durch die Wüste Sinai. Und während dieser Zeit wohnten die Israeliten eben in Teppichhütten und selbst aus verschiedenen Materialien selbstgebauten Hütten und Zelten. Und unser Bibeltext weist darauf hin, diese Feste sind nicht das Ergebnis menschlicher Überlegungen, sondern Gott selbst hat dem Volk Israel gesagt, dass sie das so machen sollen. Gott hat also den Ort und den Zeitpunkt und den Inhalt dieser Feste festgelegt. Und an diesen beiden Festen können wir also einiges erkennen, was Gott im Zusammenhang mit der Ernte wichtig ist. Das erste ist, der erste Gedanke, Erntedank ist ein Fest zur Ehre Gottes. Feiert das Fest 7 Tage lang zu Ehren des Herrn an der Stätte, die er auserwählen wird. Im Land der Verheißung in Israel war es so, dass sie sich bewusst waren, dieses Land gehört Gott. Und ob es gute Früchte trug und dem Volk genügend Nahrung brachte, hatte nicht nur mit harter Arbeit zu tun, sondern auch mit der Treue Gottes. Das neue Land war nämlich anders als in Ägypten. In Ägypten gab es den großen Nil und der überschwemmte immer und dann waren die ganzen Felder drumherum sehr fruchtbar, Wasser war da, Sonne gibt sowieso genug in Ägypten, aber in Israel ist das nicht so. Und so waren sie auf den Frühregen und auf den Spätregen angewiesen und beteten immer dafür, dass Gott diesen Frühregen und den Spätregen auf das Land schickt, um dieses Land zu segnen, damit es Frucht hervorbringt. Und darum sollte dieses Fest zu seiner Ehre gefeiert werden. Der Grund für dieses Feiern ist also Gott selbst, der seinen Segen auf dieses Land und auf die Arbeit legt und auf einen reichen Ertrag. Und deshalb sollte er im Mittelpunkt der Freude und des Feierns stehen. Wir feiern also nicht nur die Gaben, sondern wir feiern den, der das möglich gemacht hat, den Geber der Gaben. Und das drückt sich dann auch in unserem Dank und in unserem Lob aus, ob laut oder in unserem Herzen. Und ich habe mal so ein Dreieck für die Dreieinigkeit Gottes und einen Lorbeerzweig. Früher hat man sicher, wenn einer irgendwo gewonnen hat, einen sportlichen Wettkampf, irgendwie so Lorbeerzweige aufgesetzt. Genau. Und wollte ihm damit Ehre geben. Also wir wollen heute Gott mal ehren durch diesen Lorbeerzweig. Also der erste Gedanke, Erntedank ist ein Fest zur Ehre Gottes. Und beim zweiten Gedanken geht es darum, dass man sich beim Erntedank von Herzen freuen soll und feiern soll. Der Herr, euer Gott, wird seinen Segen auf alle eure Arbeit legen und euch reichen Ertrag schenken. Deshalb soll ihr euch an diesem Fest von Herzen freuen. Eine Verordnung der Freude, weil Gott seinen reichen Ertrag geschenkt hat. Gott sagt dem Volk Israel, dass sie am Ende der harten Arbeit auf den Feldern 7 Tage lang feiern dürfen und sich freuen sollen, dass sie die Arbeit ruhen sollen und all das ohne schlechtes Gewissen. Und wer das schon mal erlebt hat, wie Juden religiöse Feste feiern, der weiß, dass es da wirklich fröhlich zugeht und dass da manches in Strömen fließt und gutes Essen da ist und süße Speisen und fettige Speisen, dass sie mit ganzem Herzen dabei sind. Und sie empfinden das als ganz normal, ihre Freude und ihre Begeisterung für Gott auch öffentlich zu zeigen und auszudrücken. Das ist in unserer Kultur ein bisschen anders. Wir haben ehrlich gesagt kein Problem, wenn Sportfans ihre Mannschaft lauthals und voll Begeisterung feiern, tun uns aber schwer, unsere Gefühle für Gott öffentlich zu zeigen. Ich habe vorhin im Internet nochmal geguckt. Ich habe das Bild nicht mitgebracht, weil ich weiß nicht, welche Bilder da öffentlich sind und welche man zeigen darf oder nicht. Und ich habe nur Sommermärchen 2006 eingegeben. Und die ersten 20 Bilder waren nur schwarz-rot-goldene Fahnen, Gewirre. Also da hat plötzlich eine Nation gefeiert, was man sonst überhaupt nicht von uns kennt. Und auch wir Christen sind da mit dem Feiern ja eher zurückhaltend. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, warum das Feiern in Kirchen und Gemeinden meistens eine ernste Angelegenheit ist und so wenig von Freude zu spüren ist, die Gott auch schenkt oder Gott sogar verordnet. Wir sollen uns von Herzen freuen und miteinander feiern. Der dritte Gedanke, Erntedank ist ein Fest der Gemeinschaft. Das Volk Israel, dem Volk Israel wird befohlen, an die Städte zu pilgern, die Gott bestimmen wird, noch in dem alten Text, dann bestimmt hat, eben dort nach dem Bau des Tempels in Jerusalem. Das war dann die Stadt, der Ort, an dem das Volk zusammenkam und gemeinsam feierte. Und die Israeliten sollten nicht jeder für sich zu Hause feiern, sondern sollten das in großer Gemeinschaft tun. Alle sind nach Jerusalem gepilgert, alle sind zusammengekommen. Und Gott hat sich ein Volk erwählt. Und er hat sich nicht lauter Einzelmenschen erwählt, sondern er hat sich ein Volk erwählt. Und darum sollten sie gemeinsam feiern und sich daran erinnern, dass sie zusammenhalten, füreinander Verantwortung tragen. Also wisst ihr, wenn man jetzt so in der Familie ist. Und dann sagt man, oh, wir feiern heute ein Fest. Und jeder geht in sein Zimmer und feiert. Hallo? Wo ist denn da die Feier? Wir wollen zusammen feiern. Es ist ein Fest der Gemeinschaft. In unserer Gesellschaft wird seit vielen Jahren das Glück des Einzelnen ganz stark in den Vordergrund gestellt. Der Zusammenhalt unter den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft geht immer mehr zurück. Und die Tendenz ist auch in christlichen Gemeinden bemerkbar. Wir haben uns sehr von diesem Gemeinschaftsideal entfernt. So wie wir es im Wort Gottes finden. Denken wir doch an die ersten Christen zum Beispiel. Da steht in Apostelgeschichte 2, dass sie täglich beieinander waren, dass sie das Brot miteinander brachen, dass sie miteinander gebetet haben, dass sie Freude miteinander haben und dass sie alles miteinander teilten. Heute ziehen sich viele in ihre vier Wände zurück, möchten ihre Ruhe haben und sich am liebsten wenig Gedanken um den anderen machen. Weil man macht sich ja den ganzen Tag schon so viel Gedanken um das, was einen selbst, die Arbeit, die Familie betrifft. Da möchte man sich lieber zurückziehen. Wir als Gemeinde versuchen in manchen Punkten entgegenzusteuern. Jetzt kam natürlich Corona und hat uns noch mehr vereinzelt, uns vielleicht bewusst gemacht, wie sehr wir eh schon vereinzelt sind. Aber wir wollen eigentlich dagegen steuern und wollen uns in der Gemeinde treffen. Wir wollen hier miteinander feiern. Wir wollen uns in den Häusern treffen. Wir wollen Gottesdienste haben, Gespräche hinterher miteinander führen. Kirchencafé ist leider im Moment noch nicht bei der Vielzahl der Leute möglich. Vielleicht entwickeln wir noch mal was, dass es doch möglich wird. Oder auch draußen möglich wird. Oder irgendwie, dass wir wieder diese Zeit mehr als Gemeinschaftszeit genießen können. Oder auch ab und zu mal, wie wir das immer gemacht haben, gemeinsam Mittagessen. Übrigens, am nächsten Samstag ist Arbeitseinsatz, beginnt um 9 Uhr. Da gibt es auf jeden Fall draußen auf der Wiese immer ein gemeinsames Essen. Also wer mal wieder Gemeinschaft beim Essen haben möchte, ist herzlich eingeladen, am nächsten Samstag um 9 Uhr dabei zu sein. Da haben wir verschiedene Projekte, die auch hier im Gemeindehaus wieder umgesetzt werden sollen. Wir haben in der Gemeinde auch andere Angebote zur Stärkung der Gemeinschaft. Wir haben die bestehenden Kleingruppen und die noch zu entwickelnden und zu schaffenden Kleingruppen verschiedenster Art, wo wir gedanklich gerade dran sind. Und da sollt ihr mitdenken, wie können wir noch verschiedene Kleingruppen machen? Vielleicht hat ja der eine ein besonderes Faible fürs Kochen und sagt, hey, lass uns zusammenkommen. Wir kochen zusammen, wir genießen die Zeit beim Essen zusammen, danken für das, was Gott gemacht hat, haben also öfter Erntedankfest, weil wir das verarbeiten, was Gott gemacht hat. Und also nur als eine Idee, was man so machen kann. Man kann natürlich auch irgendwie wandern gehen oder es gibt demnächst auch wieder einen Ausflug ab ins Grün wird es auch demnächst wieder geben. Achtet darauf, wir werden es versenden. Seid dabei, wenn wir wieder ab ins Grün gehen. Aber wenn ihr noch andere Ideen für Kleingruppen habt, für Interessengruppen, die auch immer zeitlich begrenzt sein sollen, denkt darüber nach und bringt es mit ein. Wir wollen diese Angebote wahrnehmen und ausbauen und das, was schon auf den Weg gekommen ist, als lebendige Gemeinschaft auch nutzen. Das letzte und vielleicht wichtigste Element, um Gemeinschaft zu stärken, sind offene und gastfreundliche Menschen, die bereit sind und auch die Mühe auf sich nehmen, andere einzuladen und einander damit eine Freude zu bereiten. Das ist wieder möglich, auch in unserer jetzigen Zeit. In kleinen Gruppen sich zu Hause zu treffen oder einander einzuladen, nehmt das wahr und macht das mit. Und ich habe mir gedacht, ach, so eine schöne Weintraube drückt Gemeinschaft aus. Das ist das, wo viele zusammen sind. Die lassen sie sich zwar nicht schmecken, aber man kann es sich schmecken lassen, wenn so viele zusammen sind. Erntedank ist ein Fest der Gemeinschaft. Und mein letzter Gedanke, Erntedank ist Zeit, ist eine Zeit, an andere zu denken. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit den Leviten in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Waisen und Witwen. So heißt es wörtlich in dem Predigttext. Die Feier schließt als erstes alle ein, die zum Haus gehören. Eltern, Kinder, Hausangestellte. Zu der Zeit, als dieser Text entstanden ist, da gab es noch Sklaven. Menschen, die im Haushalt dienten. Und diese sind an dieser Stelle ausdrücklich in den Familienbund mit eingeschlossen. Auch bei den Feiern. Auch die hatten Urlaub und sind mit nach Jerusalem gepilgert. Die sollten mitgenommen werden. Die waren dabei. Die sind ausdrücklich in den Familienverbund eingeschlossen. Und sie gehen nicht alleine und sie kommen nicht mit, um zu dienen, sondern sie kommen mit gleichberechtigt, um mit am Tisch zu sitzen und zu feiern. Vor Gott werden auch hier die Unterschiede in sozialen Status und Stand aufgehoben. Zum Glück haben wir die Sklaverei in großen Teilen in der Welt abgeschafft. Aber in vielen Bereichen gibt es sie noch, in versteckter Form und manchmal auch in ganz offener Form. Wollen wir auch da noch weiter gegen angehen. Die nächste Gruppe von Menschen, die man einladen und mitnehmen sollte, sind die Leviten. Warum werden die ausdrücklich hier nochmal erwähnt? Die Leviten waren Angehörige eines der 12 Stämme Israels. Sie waren von Gott beauftragt, die Dienste im Tempel, also die Dienste für Gott zu verrichten. Man könnte sie also mit den vollzeitlichen Mitarbeitern in den Kirchen und Gemeinden heute vergleichen. Nun, die bekamen kein festes Gehalt und hatten auch keinen Grundbesitz, auf dem sie sich irgendwas anbauen konnten in Israel. Sie waren die einzigen, der einzige Stamm, der kein Grundbesitz hatte, dem kein Landesteil zugeteilt worden ist. Sie konnten also nicht für ihren eigenen Unterhalt sorgen und waren auf die Unterstützung anderer angewiesen. Und deshalb gibt Gott in Israel den Israeliten die Anweisung, die Leviten, die in ihrer Stadt wohnen, nicht zu übergehen, sondern sie einzuladen und sie am Fest teilhaben zu lassen. Und das Gleiche gilt auch für eine andere Gruppe von Menschen, für die Fremden und auch für die Waisen und Witwen. Waise und Witwen waren in Israel damals oft bedürftig, wenn sie keine nahen Verwandten hatten, die sich um sie kümmerten. Das war also die Gruppe der sozial Schwachen und Benachteiligten. Und auch die Fremden lebten am Rande der Gesellschaft und waren nicht in der Volksgemeinschaft ansonsten integriert. So ist es auch in unseren Tagen ja oft noch. Witwen und Waisen und Fremde sollten ein Teil der feiernden Volksgemeinschaft sein und sich mit den anderen freuen und nicht zu kurz kommen. Gott hat auch noch durch eine andere Verordnung die Leviten und die Waisen und die Witwen für sie gesorgt. Ich habe es schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, wenn man so diese orthodoxen Juden sieht mit ihrem Hut und den manchmal kurzgeschorenen Haaren, aber hier an der Seite haben sie so Schläfenlocken. Und diese Schläfenlocken, wenn du gehst, die wippen tatsächlich immer vor dir her und du hast sie immer hier im Augenwinkel und sie sollen daran erinnern, dass man an die Almosen denkt, dass man denen, den Fremden, den Witwen, den Waisen etwas gibt, damit sie Anteil haben am Leben. So hatte Gott auch für sie gesorgt und ihnen bis heute diese Verordnung gegeben. Und dann gibt es noch diesen sogenannten Zehnten, der auch von der Ernte den Leviten gegeben wurde, damit sie eben etwas hatten, damit sie leben konnten. Diesen Dank Gott zu sagen, das tun wir, weil er uns reich beschenkt hat und sich freut. Und wir wollen noch einen letzten Punkt nehmen. Ich suche mal hier einen besonders schönen aus. Das war nämlich der Gedanke vom letzten Punkt. Erntedank ist ein Punkt, dass wir miteinander teilen, dass wir einen Apfel halbieren, vierteln, achteln, um ihn miteinander zu essen, den gleichen Geschmack auf der Zunge haben und so ausdrücken, das, was wir hier miteinander tun, ist ein Punkt, den Gott auch in seinem Wort uns aufgetragen hat. Erntedank ist irgendwie wie Kraftfutter. Wisst ihr, am Pfingsttag An diesem Fest im April, wenn die Getreideernte, die erste Getreideernte eingebracht ist, dieses Fest hat Gott genommen, um seinen Heiligen Geist zu geben. Deswegen ist uns Christen ja dieses Wort Pfingsten so bekannt. Nicht als Erntedankfest, sondern eben als Tag der Geburt der Gemeinde Jesu. Weil eben da der Heilige Geist die Menschen miteinander verbunden hat. Und wenn wir die Bibel mal durchstöbern oder mal den Bible-Server nehmen und das Wort Kraft eingeben, dann wird oft im Neuen Testament eben dieses Wort Kraft auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Und diese Kraft ist die, die diese Beziehung zu Gott herstellt. Diese Kraft ist das, was mein Herz kräftigt, weil Feiern, wie Gott es verordnet hat, mein Herz kräftigt. Und da erleben wir die Kraft der Gemeinschaft, wenn wir diese Feste miteinander feiern. Und auch das Teilen kräftigt unseren Gemeinsinn. Und das können wir alles tun, weil wir von Gott Beschenkte sind.